So, heute sind wir in München, sprechen ein bisschen über Technologie, über künstliche Intelligenz, über Business und meine Schwester Thomas ist zu Besuch. Normalerweise machen wir den Podcast hier immer remote und von daher toll, dass du heute auch mal in unserem neuen Podcast-Studio bist.
Ja, ich freue mich auch total, dass ich hier bin. Ist auch super schön hier. Ich sehe es ja heute zum ersten Mal und ich freue mich, das erste Mal hier ja live aufzunehmen mit dir. Und wir sprechen heute über die steile These, KI-Skills sind das neue Lesen und Schreiben. Was verstehst du denn unter KI-Skills überhaupt?
Also KI-Skills bedeutet für mich erstmal zu verstehen, was künstliche Intelligenz ist, wie sie funktioniert, aber vor allem viel wichtiger, wie man sie eben auch täglich anwenden kann. Also ich meine jetzt nicht unbedingt, okay, welche Algorithmen, welche Deep-Learning-Modelle stecken dahinter. Das ist dann für die Techies relevant. Aber ich bin eben davon überzeugt, dass jeder von uns eben so eine Art Grundkenntnis von KI-Skills eben haben muss, so wie jeder von uns ja auch Computer bedienen kann.
Also du meinst, es geht eher darum zu wissen, was kann man überhaupt machen mit KI-Tools, welche KI-Tools gibt es und wo wende ich jetzt welches an?
Genau, ich würde es ziemlich analog nehmen zu Computer-Skills. Also wenn du heute keinen Computer bedienen könntest, dann wird es sich ja im Leben auch nicht so gut zurechtfinden. Auch im Berufsleben würde man ja heute niemanden einstellen, der nicht Google und Microsoft Office und das Internet bedienen kann. Und mit diesen ganzen KI-Tools wird es bald auch schon so sein, dass man heute vielleicht noch sagt, hey, das ist ja voll cool, dass du diese KI-Tools beherrschst. Und in Zukunft wird es eben wirklich eine Pflicht sein.
Okay, aber das bewegt sich dann eher so auf der Ebene Anwendungen, wie man zum Beispiel Google bedient, wie du gerade gesagt hast, und nicht auf dieser sehr nerdigen Ebene, dass man jetzt programmieren muss.
Je nach Berufsbild, aber ich denke, die Mindestanforderung wird eben sein, diese KI-Tools eben so wie Google bedienen zu können. Das heißt, wenn du jetzt eben in Zukunft irgendwelche Aufgaben hast, wie Datenanalyse oder irgendwelche Texte zu erstellen oder zusammenzufassen, dann geht das mit KI einfach viel, viel schneller. Und wenn du aber ohne KI-Tools arbeitest und halt irgendwie 10 Stunden dafür brauchst, aber alle anderen dafür nur 1 Stunde brauchen, dann bist du natürlich nicht besonders wettbewerbsfähig. Und ich denke, dass sich die Jobbeschreibungen und auch die Aufgaben sehr bald dem auch anpassen werden.
Die These, KI-Skills sind das neue Lesen und Schreiben. Wird KI-Anwendung bald ein neues Schulfach sein?
Sollte es wahrscheinlich, aber die Schulfächer, die stecken ja eher noch in den 50er Jahren. Also da habe ich leider wenig Hoffnung, dass sich die Schule da schnell dran anpassen wird. Aber ich bin eben der Überzeugung, dass eben diese KI-Skills wirklich so eine Basisfähigkeit sind. Denn man könnte ja denken, okay, KI ist für die Leute relevant, die irgendwie Techies sind, die im Bereich Innovation arbeiten, die Programmierer sind, vielleicht noch Leute im Marketing. Aber ich erlebe es ja auch im Alltag immer, wenn ich mit Unternehmen zusammenarbeite, dass jeder total von diesen KI-Tools profitieren kann. Egal, ob du jetzt in einem technischen Bereich arbeitest oder auch im Bereich Marketing, Sales, Finance oder auch Human Resources. Jeder kann eigentlich davon profitieren, deshalb muss auch jeder lernen.
Es könnte natürlich auch sein, dass das alles so intuitiv ist, dass unsere Kinder das gar nicht in der Schule lernen müssen, sondern dass alles sprachgesteuert ist und die ganzen Tools einfach nur auf natürliche Sprache reagieren und man das dann gar nicht mehr irgendwie strukturiert lernen muss, oder?
Da gab es ja letztens das Interview mit dem Jensen Huang, dem CEO von NVIDIA. Und der war eben auf einem großen Stage und hat dann eben auch gesagt, in den letzten 20 Jahren hat jeder, der auf so einem Stage war, immer gesagt, alle müssen programmieren lernen, also so richtig Informatik studieren und Coding und so. Und jetzt hat er eben gesagt, dass durch generative künstliche Intelligenz die Programmiersprache jetzt eben die menschliche Sprache ist. Das heißt, du musst nicht mehr genau wissen, wie ist jetzt die Syntax in Python oder in CSS oder in HTML, sondern wenn du deinen Wunsch, dein Briefing wie ein Mensch formulieren kannst, dann übernimmt quasi Generative AI ja quasi die Übersetzung in den Maschinencode. Du musst aber natürlich trotzdem immer noch gut und präzise formulieren können und natürlich auch gute Ideen haben. Das heißt, dieses ganze Prompting, Prompt Engineering wird halt immer noch sehr wichtig sein, aber die ganze, ich sag mal, Detailarbeit, die kann natürlich durch generative KI abgenommen werden.
Ja, ich finde es ja total cool, weil man sich ja jetzt quasi Sachen einfach nur als normaler Mensch ausdenken kann. Ja, also das heißt, du hast irgendeine Idee und du sagst der Maschine einfach, was sie tun muss, ohne dass du irgendeine komplizierte Syntax lernen musst und alles nicht funktioniert, weil irgendwo ein Semikolon fehlt und man auf Bugsuche gehen muss. Was genau bedeutet das jetzt für die Kreativität? Kommt jetzt die Zeit der kreativen Leute, die kein technisches Know-how haben können, und führt KI jetzt dazu, dass logisches Denken und Kreativität wieder mehr gefragt sind als denn je?
Also was KI dir ermöglicht, ist deine Ideen schneller umzusetzen. Denn man kennt ja das typische Problem, dass man sagt, hey, ich habe eine super coole Idee, aber ich bin kein Programmierer, ich kann keine Website bauen. Oder ich habe ein total cooles Konzept, aber ich bin keine Designerin und kann das jetzt nicht in Photoshop bauen. Und all das wird jetzt ja durch KI ermöglicht, vielleicht nicht zu 100%, also nicht zu 100% wie die super gute Programmiererin oder der super gute Designer, aber du kommst halt schon mal relativ schnell voran. Ich glaube, dass wir dadurch halt viel mehr zu Generalisten werden. Das heißt, anstatt dass wir sagen, ich habe jetzt eine gute Idee und muss jetzt aber die Idee wieder weitergeben oder abgeben an irgendeinen Spezialisten, kann ich ein Stück weit mehr selber auch machen. Und das finde ich einfach total cool. Und dadurch geht auch einfach alles viel schneller. Das heißt, auch wenn du dir jetzt ein Unternehmen vorstellst, dann glaube ich, dass du nicht mehr diese starke Arbeitsteilung haben wirst zwischen, wir haben 10 Personen, jeder von denen hat seine Spezialdisziplin und jeder macht nur genau das, sondern jeder wäre theoretisch in der Lage, auch ganzheitlich zu arbeiten und vielleicht nur, wenn es darum geht, wirklich ins Detail zu gehen, dann vielleicht nochmal mit einem Spezialisten zusammenzuarbeiten, aber dass jeder erstmal selbst relativ breit gehen kann.
Ja, also KI-Skills ist ja jetzt nicht Coden, wie wir jetzt schon festgestellt haben. Was man vielleicht meinen könnte, wenn man von KI-Skills spricht, da denkt ja vielleicht jeder erstmal, oh, da muss man jetzt programmieren können, man muss KI-Systeme erschaffen. Aber ganz im Gegenteil, man muss überhaupt nicht mehr programmieren können und programmieren ist jetzt ein fast schon, ja, unnützer Skill, wenn jetzt die ganzen KI-Systeme dazwischen geschaltet werden. Was bedeutet denn jetzt das für die Denkskills, die man jetzt braucht im KI-Zeitalter?
Also es gibt ja die linke und die rechte Gehirnhälfte. Und die linke, die ist ja eher für logische Tätigkeiten zuständig, also für Logik, für Analysen, für Mathematik, vielleicht auch Texte erstellen, also Reasoning. Und die rechte Gehirnhälfte ist ja tendenziell zuständig für Kreativität, Intuition, auch emotionale Intelligenz. Also quasi die linke Gehirnhälfte vielleicht eher so, ne, IQ und die rechte Hälfte einfach EQ. In den letzten 30 Jahren war es ja so, dass die Berufe, die eher logisch orientiert waren, ja am Arbeitsmarkt viel besser bezahlt worden sind. Also ob das jetzt gerecht ist oder nicht, ist nochmal eine andere Frage. Aber de facto bist du ja immer auf Nummer sicher gegangen, wenn du Ingenieurwesen studiert hast oder Informatik oder vielleicht auch BWL, Jura. Also tendenziell Skills, die so in der linken Gehirnhälfte verortet sind. Und bei den Soft Skills, da sagt man zwar schon, die sind wichtig, aber die hat man ja zum Teil auch so ein bisschen belächelt und hat gesagt, haha, sind ja keine Hard Skills, ne, mach doch mal was Anständiges wie Informatik oder sowas. Das Spannende ist, dass sich das jetzt vielleicht so ein bisschen umkehrt, weil die KI ja primär die Skills dieser linken Gehirnhälfte übernehmen kann. Also KI kann super gut Texte schreiben, Texte analysieren, Zahlen analysieren, Charts bauen, Statistik machen, Präsentationen bauen, coden, Webseiten bauen. Ne? Also das kann KI super gut. Was KI halt vielleicht nicht so gut kann, ist eben so dieses ganze Thema wirkliche Kreativität, dann auch so Empathie, vielleicht auch strategisches Denken, auch das Arbeiten mit anderen Menschen, also wirklich so Teamwork, andere Leute zu motivieren, andere Leute zu inspirieren, mitzunehmen, Konflikte zu lösen, das kann KI ja nicht so gut. Und das ist eben ganz spannend, dass es da vielleicht so einen Shift gibt, dass man jetzt vielleicht sagt, okay, diese analytischen Skills, die kann KI ganz gut. Und wenn KI die eh viel besser kann als ich als Mensch, ja, sollte ich mich jetzt wirklich auf einen Skill konzentrieren, den die KI eh viel besser kann? Oder sollte ich mich eher auf diese Soft Skills, wo ich in Zukunft dann eben noch einen Vorteil haben werde? Und das finde ich dann eben so ganz spannend. Also A, wie sich das ein bisschen verschieben wird und auch, ob das Ganze dann auch strategisch angegangen wird. Also ob jetzt auch Leute bewusst sagen, ich muss jetzt diese Soft Skills trainieren, wie auch immer das geht, ja, ist ja nicht so trivial. Oder ob vielleicht auch Schulen und Universitäten sagen, hey, wir müssen jetzt auch eher mal diese Soft Skills trainieren und nicht nur die Hard Skills.
Ja, da bin ich ja eben gespannt, wie das dann vonstatten gehen soll, weil ja jetzt gerade diese Dynamik passiert ist in den letzten Jahren, dass viele Leute ins Homeoffice gegangen sind, viel digitalisiert wurde, man viel remote miteinander arbeitet und jetzt vielleicht durch KI-Systeme auch noch viel in Richtung Lehre, Mitarbeiterentwicklung und so weiter digitalisiert. Das heißt, gerade diese Soft Skills gehen da ja enorm verloren. Und ich glaube nicht, dass die Lösung ist, mit irgendwelchen E-Learning-Programmen oder KI-gestützten Tools zwischenmenschliche Soft Skills zu trainieren. Also da bin ich wirklich gespannt, was da passiert. Oder ob tatsächlich irgendwie einfach alle drögen technischen Dinge jetzt automatisiert werden durch KI ersetzt werden, also diese Denkarbeit, wie du gesagt hast, diese analytische Denken oder diese analytische Fußarbeit, die wird jetzt quasi automatisiert und man trifft sich wirklich, um kreativ zusammenzuarbeiten, um die Köpfe rauchen zu lassen, Thinktanks zu bilden, irgendwelche neuen Ideen zu entwickeln, Konflikte zu lösen und so weiter, dass das jetzt so das neue Zwischenmenschliche ist.
Es gibt ja eine Studie von McKinsey, die besagt, dass in den nächsten 5 Jahren 30% aller Tätigkeiten durch KI ersetzt werden. Also 30% der Tätigkeiten, aber nicht der Jobs. Und dann ist ja die Frage, okay, welche Tätigkeiten sind das jetzt eigentlich? Und ich glaube, jeder von uns findet ja relativ leicht 30% der Tätigkeiten, auf die wir gar keinen Bock haben oder von denen wir sagen, hey, das wäre doch ganz cool, wenn die KI das jetzt für uns übernehmen könnte. Bei der Frage, okay, welche Tätigkeiten kann die KI übernehmen, da ist für mich immer so die Faustregel, naja, wenn du es relativ einfach an den Praktikanten outsourcen könntest, kann es die KI vermutlich auch machen. Andere gehen sogar noch einen Schritt weiter und sagen, alles, was du remote machen kannst, kannst du auch an KI outsourcen. Wie siehst du das?
Also mir ist jetzt gerade so ein anderer Vergleich gekommen, als du das gesagt hast, 30% der Tätigkeiten gehen verloren, aber nicht die Jobs. Da kam mir eher so der Vergleich in den Sinn, keiner beschwert sich, dass es jetzt eine Spülmaschine gibt oder eine Waschmaschine oder Staubsauger und beschwert sich, dass jetzt die Haushälterin das jetzt nicht mehr machen kann oder dass irgendjemand das jetzt nicht mehr ja manuell machen muss. Und ich denke, Tätigkeiten, die irgendwie langweilig sind, die repetitiv sind, die gut automatisiert werden können, die muss man jetzt ehrlich gesagt auch nicht Praktikanten geben. Denn selbst Praktikanten haben wirklich Potenzial, Ideen einzubringen, andere Sichtweisen reinzubringen und ja Wert zu schaffen, die ja man ihnen so vielleicht nicht zutraut, weil man ihnen die ganze Zeit diese blöden Aufgaben gibt, weil die natürlich viel zu teuer wären, wenn jetzt der McKinsey Senior irgendwelche Kopien machen muss oder sowas, ja. Aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass zum Beispiel studentische Hilfskräfte, die noch völlig unverbraucht sind, mit ganz neuen Ideen und Sichtweisen ankommen und eben nicht sagen, ja, das geht nicht, weil haben wir so noch nie gemacht. Oder wir haben das schon immer so gemacht und deswegen machen wir es jetzt auch so. Oder sie bringen ganz neue Insights aus ihrer Zielgruppe oder aus ihrer Generation mit. Also das heißt, jeder hat irgendwelche Stärken, die man ausschöpfen kann, wenn man ihn nicht mit langweiligen Aufgaben zu Tode langweilt. Also von daher sehe ich das relativ positiv, dass man quasi langweilige Aufgaben eliminiert durch KI-Automatisierung, aber nicht dann gleich die ganze Person abschafft auf dieser Stelle. Mal abgesehen davon könnte man auch einfach allen Leuten eine 4-Tage-Woche gönnen und dadurch vielleicht Kreativität freischaufeln, weil die einfach ausgeruhter sind.
Wobei ich glaube, dieses Thema KI und eben die Zukunft der Arbeit und das ganze Jobsthema, das ist natürlich total facettenreich und hängt auch total davon ab, in welcher Branche du arbeitest, wie stark dich das betrifft oder nicht, ne? Weil es gibt ja durchaus Leute, die sagen, hey, es gibt diese 30% repetitiven Aufgaben, die kann ich an KI outsourcen. Und dann gibt es ja noch 70% andere spannende Sachen, die ich halt machen könnte. Dann ist natürlich so ein bisschen so ein Luxusproblem und du sagst, hey, natürlich will ich die 30% outsourcen. Ich glaube, die Realität ist, dass es ganz viele Berufe gibt, die zu 100% aus solchen repetitiven Aufgaben bestehen. Und da würden einfach halt 100% der Tätigkeiten halt verloren gehen. Ich glaube, das ist halt tatsächlich die Wahrheit, ja. Ich habe jetzt auch viele Jobs auch gesehen, Tätigkeitsprofile gesehen, die im Prinzip reine Sachbearbeitung sind, die ein Chatbot sicherlich besser und schneller machen kann irgendwie. Ja? Und das ist ja überhaupt nicht die Schuld der Person irgendwie. Also die sind ja total wichtig, waren auch total wichtig, aber jetzt gibt es eben eine neue Technologie. Und ich glaube, was jetzt halt jeder so ein bisschen machen muss für sich, ist so eine Art Audit, also wirklich so eine Überprüfung. Okay, wie viele meiner Tätigkeiten, wie viel Prozent könnte denn der Praktikant machen? Könnte denn die KI machen? Und wenn du jetzt sagst, okay, ich mache irgendwie nur total kreative Tätigkeiten, ich mache nur Kundeninteraktion, ich mache nur Sales, ich mache nur Mediation zwischen Menschen, dann ist halt dieser KI-Anteil, der vielleicht wegfällt, vielleicht bei 0%, ja. Aber wenn du jetzt halt irgendwie reine Analysen machst oder reine Sachbearbeitung, dann ist der Anteil vielleicht bei 80% oder 90%. Und dann stellt sich natürlich die Frage, okay, gut, wie schaffe ich es jetzt eigentlich, meinen Job zu behalten in Zukunft? Oder muss ich nicht jetzt schon sagen, okay, diesen Job genau in der Form, den wird es halt gar nicht mehr geben. Und jetzt muss ich mich halt irgendwie upskillen und halt irgendwie in diese Bereiche reingehen, die vielleicht mehr was mit Menschen zu tun haben, damit ich halt in Zukunft noch, ja, gefragt bin.
Also das finde ich total spannend, weil das wirft jetzt mehrere Punkte auf. Das Problem liegt ja dann auch irgendwo im Job. Also nicht nur an der Person, die diesen Job ausführt, sondern es liegt daran, dass dieser Job offensichtlich total eintönig ist. und völlig eindimensional, wenn man sagt, 100% dieser Tätigkeit in diesem Job, also bedeutet, in dieser Job Description steht genau irgendwie eine oder zwei Tätigkeiten, die relativ verwandt sind und die komplett durch einen Automaten oder durch irgendein System übernommen werden können. Dann ist es ja zum einen die Aufgabe von mir, wenn ich diesen Job habe, zu überlegen, okay, wie kann ich mich upskillen? Aber es ist natürlich systemisch auch eine Frage der Personalentwicklung, der, ich weiß nicht, wie man das nennt, der Leute, die diesen Job quasi definieren, dass man sagen muss, okay, vielleicht sollte man jetzt nicht so eine krasse Arbeitsteilung machen, dass man eine Stelle nur mit dieser Tätigkeit füllt, sondern man muss das Ganze wieder ein bisschen holistischer betrachten. Ja, also jeder Mensch hat irgendwie einen Blumenstrauß an Fähigkeiten. Und das ist ja auch der neue Ansatz in der Mitarbeiterentwicklung oder in einer etwas neueren Führungskultur, dass man sagt, man versucht wirklich die Potenziale der Menschen zu erkennen, damit eben sowas nicht mehr passiert, dass eine Person jetzt eine repetitive Tätigkeit macht, die durch eine Maschine dann plötzlich ersetzt werden kann.
Wobei es ja schon immer Tätigkeiten gab, die halt so lange von Menschen gemacht werden, bis eine Maschine die halt machen kann, ja. Also eine Spülmaschine hast du ja vorhin genannt, ne. Und ich glaube auch sowas wie Callcenter wird dann ja auch sehr, sehr schnell eben auch von KI übernommen werden. Die Frage, die sich jetzt ja stellt, ist, nehmen wir an, du hast jetzt eine kleine Firma, rechnen wir mal mit kleinen Zahlen, aber gilt auch für große Firmen. Nehmen wir an, du hast jetzt irgendwie 10 Mitarbeiterinnen, die 40 Stunden die Woche arbeiten. So, das heißt, du hast ja quasi 400 Personenstunden als Ressource für dieses Unternehmen. Jetzt kommt eben KI und KI kann jetzt eben 200 von diesen Stunden halt ersetzen. Und die Frage ist jetzt ja, findest du jetzt 200 Stunden an anderen produktiven Tätigkeiten, die diese Person jetzt übernehmen können? Weil dann wäre es ja prima, dann bist du ja insgesamt effizienter geworden, weil du sagst, hey, 200 Stunden von 400 werden durch KI übernommen, 200 Stunden sind frei geworden, jetzt machen wir 200 Stunden noch Sachen, die bislang liegen geblieben sind oder die halt einfach noch wertstiftender sind. Oder sagst du an der Stelle, hey, wir machen eigentlich genau dasselbe wie vorher, aber wir brauchen halt nur noch 200 Stunden. Und dementsprechend halt nur noch 5 Personen.
Also total spannende Frage. Da würde ich mal eine Gegenfrage stellen, die mir jetzt kommt dabei. Wie siehst du das? Also wenn du jetzt so ein Unternehmen hast und eben dieser Anteil an Leuten kann durch KI ersetzt werden, würdest du sagen, du ersetzt das und streichst das ersatzlos? Ja, also das heißt, du integrierst KI in bestehende Prozesse und da wird einfach was wegfallen. Oder findest du, man sollte eine übergeordnete KI-Strategie machen oder eine übergeordnete Strategie an sich und sagen, okay, ich schaue mir jetzt hier mein Unternehmen an, ich habe die und die Ressourcen, ich habe die und die Human Resources tatsächlich, die menschlichen Ressourcen. Die Hälfte davon macht jetzt nicht mehr Datenanalyse. Jetzt schaue ich mir die nochmal genau an, weil die sind ja da. Vielleicht können die in einem der neuen Felder, die ich jetzt aufmache, da Aufgaben übernehmen, wo es natürlich auch wieder Upskilling braucht, weil vielleicht sind die ja super kreativ und haben privat irgendwelche Interessen, die mir jetzt dabei helfen, zum Beispiel mit neuen KI-Tools mega kreative Videos zu machen oder so. Vielleicht sind die ja privat irgendwelche ja Kochvideoproduzenten oder keine Ahnung was. Weiß man ja nicht. Man muss sich halt mit den Leuten beschäftigen, bevor man sie rausschmeißt. Wie siehst du das?
Ich glaube, es hängt total von der Branche ab, wie die mit diesem Thema umgehen. Also es gibt ja Branchen, die extrem effizienzgetrieben sind, weil sie einfach nicht viel Geld verdienen, also weil die Margen sehr, sehr klein sind, ja. Also ja, ein Unterschied, ob du jetzt sagst, ich verkaufe jetzt Klopapier und da kommt es vielleicht auf jeden Cent an, oder ich verkaufe jetzt irgendwie Lamborghinis und ist im Prinzip egal, ob das Ding jetzt 300.000 kostet oder 400.000 Euro oder sowas, ne? Da ist einfach viel Marge. Und dass die Unternehmen halt erstmal diese Effizienzgewinne einstecken wollen für sich. Und dann sagen, hey, es macht für uns einen riesen Unterschied, ob jetzt unser Produkt in der Herstellung jetzt irgendwie 50 Cent kostet oder 45 Cent. Und wenn wir es von 50 auf 45 Cent kriegen können, indem wir einfach weniger Leute haben, dann werden wir das auch machen. Das heißt, ich glaube, die werden jetzt nicht unbedingt sagen, hey, ist doch voll cool, jetzt haben wir all diese neue Kapazität, lass uns doch nach anderen spannenden Aufgaben suchen, sondern die werden vielleicht eher sagen, nee, komm, wir brauchen halt wirklich nur noch die Hälfte.
Ja gut, aber ich meine, das sind natürlich dann Dinge, die an den Unternehmenszielen hängen oder an der Unternehmenskultur auch. Ich denke, es gibt wahrscheinlich Unternehmen, die vielleicht anders denken. Also ja, die sagen, gut, wir wollen jetzt hier mit unserer ganzen Mannschaft in die Zukunft mal sehen, ob wir das Humankapital irgendwie anderweitig ausschöpfen können. Wollen wir es überhaupt ausschöpfen? Wollen wir es überhaupt behalten? wenn du Leute rausschmeißen willst, schmeißt du die einfach raus. Egal ob mit oder KI oder du findest halt andere Wege, effizienter zu werden und Sachen einzusparen. Es kann ja auch sein, dass du sparen musst, ja. Aber es gibt natürlich auch die Unternehmen, die einfach Gewinne maximieren wollen und wo sich eben, keine Ahnung, nach Aktionären vielleicht gerichtet werden muss, wo irgendwo einfach die Marge verbessert werden muss, ja. Und da wird dann vielleicht der Posten Humankapital als erstes irgendwo, ja, dem Rotstift zum Opfer fallen. Und ich glaube, das ist einfach eine Strategiefrage, wie du das siehst und wie du damit umgehst. Also ich glaube, Digitalisierung und Automatisierung, die hat schon immer dazu geführt, dass das eine gute, also Ausrede ist jetzt vielleicht zu stark gesagt, aber schon irgendwo eine Ausrede ist, um unliebsames Personal loszuwerden.
Ich glaube, dass viele Unternehmen gar nicht die Wahl haben werden. Also ich glaube gar nicht, dass sie jetzt aktiv dafür entscheiden können, zu sagen, das machen wir, das machen wir nicht. Ich glaube, gerade in den Branchen, in denen du halt nicht viel Geld verdienen kannst, da wird es halt so sein, dass deine ganzen Konkurrenten, also wenn die das alle machen, dann musst du es halt auch machen. Also sonst gibt es dich halt einfach gar nicht mehr. Also dann gibt es halt nicht mehr die Entscheidung zwischen, mache ich jetzt irgendwie super hohe Gewinne oder mittelhohe Gewinne oder nur noch ein bisschen Gewinne, sondern gibt es mich morgen noch oder nicht. Also ich glaube, da haben die gar keine Wahl. Und ich glaube, es sind dann eher die Unternehmen, die halt sehr hohe Margen haben, vielleicht auch so IT-Unternehmen, also Big Tech, die sagen, hey, wir finden eh nicht genug gute Leute. Wenn wir die jetzt noch produktiver machen können, wird es nur dazu führen, dass wir noch mehr Leute einstellen, weil wir sagen, hey, cool, für die 100.000 Euro Gehalt von diesem Programmierer habe ich halt vorher x an Produktivität bekommen. Jetzt kriege ich auf einmal 2x an Produktivität. Das lohnt sich ja eben noch mehr. Das heißt, ich glaube, es wird Branchen geben, wo gar nicht lang gefackelt wird. Da wird gesagt, okay, KI, voll cool, Rotstift und ab damit. Ja, also wird leider so sein. Und in anderen Branchen wird es so sein, dass sie sagen, hey, lass uns noch mehr Leute einstellen. Aber ich glaube, egal in welcher Branche du jetzt bist, musst du halt als Unternehmen für dich jetzt evaluieren, inwiefern ändert denn KI jetzt die ganzen Workflows. Also du musst eigentlich schon jede Job Description neu machen, ja? Weil, um vielleicht bei der Analogie zu bleiben, nehmen wir an, du bist so ein Fastfood-Restaurant, bevor es irgendwie Geschirrspülmaschinen gab. Dann hast du ja deine ganzen Workflows und gehst ja davon aus, ja, okay, gut, irgendwie Geschirrspülen dauert halt irgendwie so und so lange und wir brauchen.
Du hattest ja Spüler, also ja, de facto, ja, genau. Gab es ja Spüler und Kartoffelschäler zum Beispiel.
Genau, wir brauchen irgendwie 20 Spüler und weil das Geschirr eben nicht so schnell gespült werden kann, brauchen wir halt ganz viel Geschirr und so weiter und so fort, ne? Wenn dann die Spülmaschine eingeführt wird, dann wird es ja auch sagen, okay, vielleicht brauchen wir nicht mehr 500 Teller, sondern nur noch 100 Teller, weil die halt schneller gespült werden. Und wir brauchen aber nicht mehr 20 Spüler, sondern brauchen jetzt irgendwie andere Qualifikationen, ja. Und genauso wird ja auch KI, glaube ich, jeden Berufsprozess, glaube ich, verändern. Ich glaube aber nur aus eigener Erfahrung ist, dass die meisten Unternehmen das noch gar nicht so proaktiv angehen und halt irgendwie sagen, ja, okay, KI ist irgendwie da, aber es wird gar nicht konsequent sozusagen von A bis Z mal durchdacht, okay, was bedeutet es jetzt eigentlich so genau für unsere Prozesse? Und da tun sich natürlich kleine Unternehmen auch ein bisschen leichter als jetzt ganz große Unternehmen.
Ja klar, also ich meine, das sieht man ja auch, wie lange es dauert, irgendeinen Prozess zu ändern. Also besonders in großen Unternehmen, aber auch in kleinen Unternehmen mit bestehenden Prozessen, ja, wenn du irgendeinen neuen Prozess einführen willst, dann kämpfst du ja gegen bestehende Prozesse. Und du kämpfst dagegen, dass Leute, die in diesen Prozessen arbeiten, es schon immer so gemacht haben oder sich vielleicht erst gerade dran gewöhnt haben, es so zu machen. Die haben natürlich jetzt keine Lust, irgendwie etwas ganz neu zu lernen oder einzuführen. Und bis du dann mal ein ganzes Team umgemodelt hast auf einen neuen Prozess, das dauert natürlich. Ganz zu schweigen von einer ganzen Abteilung oder mehrere Abteilungen irgendwie miteinander verbinden und so ein Riesenschiff umzumodeln. Und ich glaube, im Moment ist auch das Problem, man hat gar keine richtigen Best-Practice-Beispiele. Also das heißt, kein Unternehmen hat bis jetzt wirklich so eine richtige Top-Down-AI-Strategie entwickelt, oder? Also auf bestehende Strukturen drauf.
Also es gibt natürlich jetzt ganz viele AI-Strategie-Projekte, an denen jetzt die Unternehmensberater ganz viel Geld verdienen.
Ja, klar, mal wieder, klar.
Wie McKinsey oder Accenture oder so. Genau, aber tatsächlich ist es natürlich für Großunternehmen viel schwieriger, das umzusetzen. Mir ist gerade ein anderer Gedanke gekommen. Immer wenn es neue Technologien gibt, dann eröffnet es ja wieder neue Chancen für kleine Unternehmen, die halt da reinkommen, die halt nicht diese Altlasten haben, sondern im Prinzip sagen können, okay, wir fangen heute an mit dem State of the Art und wir haben jetzt keine 50 Jahre alten Systeme oder Prozesse, die wir jetzt irgendwie ändern müssen. Und deshalb sind sie natürlich viel schneller. Und wenn wir jetzt mal an die letzten Technologiewellen der letzten 30 Jahre denken, dann gab es ja Internet, Mobile und jetzt eben KI. So, wenn du jetzt zum Beispiel so ein Online-Retailer warst, wie zum Beispiel Zalando, dann hattest du ja keine stationären Geschäfte und musst dir jetzt nicht überlegen, okay, was passiert jetzt irgendwie hier mit meinem Geschäft in der Fußgängerzone und so weiter. Ne? Du kannst einfach so sagen, hey, wir sind online-only, pure Player und unsere Strategie ist irgendwie online first und online-only eigentlich. Und dann haben sie natürlich riesen Vorteile gehabt gegenüber, weiß nicht, Galeria Kaufhof oder so. Dann kam ja Mobile und auch zum Beispiel Content Creator, die gesagt haben, hey, wir sind mobile first. Die haben dann gesagt, hey, unser ganzer Content ist irgendwie nur im TikTok-Format, 9:16, ist irgendwie Shortform. Wir müssen uns keine Gedanken machen über, wie sieht es im TV aus oder wie sieht es auf dem großen Screen aus oder wie machen wir jetzt die 90-Minuten-Produktion, weil wir machen halt irgendwie nur 90-Sekunden-Videos, ja.
Ja, oder die nur mit dem iPhone gefilmt haben. Die haben dieses ganze, ja, technische Equipment-Handeln überhaupt nicht gelernt. Also was man vorher können musste mit Beleuchtung und Technik und Kamera und Winkel und so weiter, konnte man auf einmal mit so einem, ja, Standstativ mit Ringlight und einfach nur ein iPhone auch schon bewerkstelligen, also für so ein kleines Format. Also das heißt, da kamen plötzlich Möglichkeiten auf für, keine Ahnung wie viel, Content Creator, die vorher nur möglich waren mit Studio und mehrköpfigen Teams und so weiter. Also da zeigt sich ja auch, dass wieder mehr Jobs entstehen für Jobs, die wegfallen.
Also es entstehen definitiv neue Jobs. Wie es dann in der Gesamtbilanz aussieht, muss man mal schauen.
Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt, ob es tatsächlich mehr sind. Das würde mich auch mal interessieren. Aber ich glaube, tatsächlich sollten wir mal drüber sprechen, auch welche Jobs alles neu entstehen könnten. Weil mir zum Beispiel gekommen ist, gerade vorhin bei dem Gespräch, was ist, wenn jetzt von 10 Leuten, die irgendwie ja ständig irgendwelche Daten eintippen und ja sichten und analysieren müssen, wenn von den 10 Praktikumsplätzen 5 wegfallen. Was passiert da? Sitzen dann 5 Studenten oder potenzielle Praktikanten, die ja eh noch nicht lang im Berufsleben sind, untätig rum und heulen in ihr Kissen? Oder überlegen die sich irgendwas anderes Cooles jetzt mit den neuen KI-Tools und werden der nächste, was weiß ich was, ja, weil sie mit ChatGPT und so weiter jetzt völlig umsonst irgendwelche coolen Ideen entwickeln können oder mit dem iPhone irgendwelchen coolen Content machen können, anstatt dass sie irgendwelche Daten da eintippen und so weiter. Ja, also das kann ja auch sein, ist ja auch eine utopische Vorstellung, aber es geht ein bisschen von dieser dystopischen Vorstellung weg.
Es wird beides geben, aber ich glaube, gerade im Bereich KI wirst du halt diese digitale Schere noch stärker sehen. Das heißt, es wird Leute geben, die unglaublich von KI profitieren werden und ganz viele, für die der Wandel ja einfach nicht so lustig sein wird. Ja? Schauen wir uns einfach mal das Thema Social Media nochmal an. Also klar gibt es jetzt so einen Mr. Beast, ja, der jetzt irgendwie Milliardär wird, weil der halt sagt, okay, ich habe diese Kreativität, ich weiß, wie der Algorithmus funktioniert und ich habe mir dieses Unternehmen von null aufgebaut. Irgendwie voll krass, ne? New Media Company, die halt Milliarden wert ist. Frag mal die Leute, die jetzt im Print arbeiten, ja, die haben halt nicht so eine gute Zeit, ja.
Klar.
Und es gibt natürlich viel mehr Leute, die jetzt halt im Print arbeiten oder im klassischen TV, die sich jetzt vielleicht anders orientieren müssen, als es jetzt irgendwie so Mr. Beasts gibt, ja. Okay, es gibt natürlich auch noch viele kleine Content Creator, aber ich glaube, da muss man so ein bisschen auf die Gesamtbilanz schauen. Und auch wenn es jetzt so wäre, dass jetzt in Summe genauso viele neue Jobs entstehen, wie es alte Jobs gab, die verschwunden sind. Ja, wenn es irgendwie genauso viele neue TikTok-Jobs gibt, wie jetzt Jobs im Printmedien oder sowas, ne? Ist natürlich auf dem Weg dahin, natürlich für manche Leute natürlich unangenehm, wenn die vielleicht diese Transition nicht so voll eben mitmachen können. Was ich gerade eben noch sagen wollte, ist, um es zu Ende zu führen, ist, die große Chance ist halt, dass du halt, ne, genauso wie es ja früher diese Online-Only-Player gab, wie Zalando oder Mobile-Only-Content-Creator, wird es jetzt eben solche KI-Only-Unternehmen geben, die halt sagen, hey, wir fangen jetzt von null an, wir haben keine komischen Prozesse, wir gehen davon aus, dass alles mit KI gemacht wird. Auch wenn wir uns vielleicht den Bereich Content nochmal anschauen. Wenn ich jetzt so eine klassische Redaktion mir jetzt vor Augen halte, dann habe ich eigentlich eher Leute vor Augen, die relativ spezialisiert sind. Ne, vielleicht Leute, die halt primär Texte schreiben, die primär Fotos machen, primär Video bearbeiten, primär
ausschließlich
Audio machen.
Sogar. Also nicht primär, sondern ausschließlich. Hm. Ich habe ja mal in einer Redaktion gearbeitet und da ist es so, es gibt Bildredakteure, die recherchieren nur Bilder, die bearbeiten keine Bilder, die fotografieren auch nicht, sondern die managen Bilder. Ja, also das heißt, die suchen die, die stellen die irgendwie zusammen, präsentieren sie, geben sie weiter, archivieren sie und so weiter. Die Textredakteure, die texten nur, die bauen auch keine Seiten zusammen, das machen die Grafiker. Ich glaube, es könnte sogar so weit gehen, dass die Layouter auch keine Grafiken bauen oder bearbeiten, sondern nur Layout machen und so weiter und so fort. Also es sind hochspezialisierte Prozesse in so einer Redaktion.
Und dann sehen wir ja schon ziemlich schnell das Problem, dass da halt A, sehr viele Leute beteiligt sind, das sehr teuer ist und es vor allem auch sehr lange dauert. Kann jetzt sein, dass am Ende die Qualität irgendwie super ist, weil jeder von denen extrem spezialisiert ist, kann sein. Aber schon dadurch, dass ja Content Creator dann irgendwann auf den Markt gekommen sind, die gesagt haben, hey, eigentlich bin ich auf gar nichts davon spezialisiert, ich kann eigentlich weder wirklich gut fotografieren, noch editieren, noch sonst was, aber dafür mache ich es halt so ganz okay und es geht halt viel schneller und es kostet halt nur einen Bruchteil und dadurch konnten sich halt die Content Creator auch durchsetzen. Und ich glaube, KI wird es halt eben noch auf ein neues Level heben, was ich ja vorhin schon meinte mit dieser, ja, mit diesem Generalistentum, dass du jetzt sagen kannst, hey, ich habe jetzt irgendwie eine coole Idee und durch KI kann ich jetzt halt irgendwie alles dann eben auch umsetzen. Und wenn du jetzt eben eine Company bist, die jetzt halt irgendwie so KI-only ist, dann würdest du ja vielleicht von Tag 1 an überhaupt keine von diesen Spezialisten einstellen. Dann würdest du sagen, hey, wir stellen jetzt nur Generalisten ein, die aber halt alle super gut in KI-Tools sind, die sich vielleicht in bestimmten KI-Tools spezialisieren. Dass es Leute gibt, die super gut sind in KI-Datenanalyse, KI-Bilder generieren oder KI, weiß nicht, Texte schreiben oder so. Aber die hätten natürlich wieder einen riesigen Vorteil, weil die dann halt eben nicht diese ganze bestehende Infrastruktur, Prozesse haben, auch vielleicht ein viel moderneres Skillset haben. Und das ist halt so das super Schwierige, glaube ich, wie sich halt bestehende Unternehmen halt da irgendwie neu erfinden müssen in dieser KI-Welt. Und auf der anderen Seite natürlich eine gigantische Chance, jetzt eben für Kleinstunternehmen wirklich Marktanteile zu gewinnen. Passend dazu ja auch die These von Sam Altman. Sam Altman, der Gründer von OpenAI, der hat ja auch schon gesagt, es wird bald ein Mann- oder ein Frau-Companies geben, die $1 Milliarde wert sind, mit einer einzigen Person. Und das hört sich erstmal total crazy an, aber selbst Instagram, schon vor 10 Jahren, hatte ja nur 10 Mitarbeiter, als die für 1 Milliarde an Facebook verkauft worden sind.
10 Mitarbeiter nur, ist
ja krass. Genau, die hatten damals 10 Mitarbeiter, weil sie halt gesagt haben, okay, was brauchen wir? Wir brauchen jemanden, der diese App designt, wir brauchen irgendwie so Backend-Engineers, einen für Android, einen für iPhone, dann noch jemanden, der Marketing macht. Also schon damals brauchtest du jetzt nicht wahnsinnig viele Leute, um jetzt erstmal ein ganz cooles Produkt zu machen.
Also da bist du ja auch einfach extrem beweglich mit 10 Leuten. Ja, also da kannst du ja auch eine ganz andere, ja, Dynamik entwickeln, wenn du jetzt sagst, okay, gut, wir führen jetzt KI-Tools ein, machen jetzt einen Monat lang irgendwie Upskilling oder wir machen jetzt einen Monat einen Sprint, wir stellen jetzt alle Prozesse um. Das ist natürlich mit 10 Leuten viel, viel einfacher als mit 10.000. Also und mit 10.000 fast unmöglich. Ja, also aber klar, es gibt jetzt auch Companies, denke ich, die vielleicht so anfangen wie die Huffington Post damals mit einer Person, die jetzt dann halt nur KI-Tools nutzen, um so ein ganzes Medienprodukt aufzubauen. Und das war ja damals schon eine Riesenerfolgsstory mit diesem Blog. Ja, da brauchte man ja auch keine Schriftsetzer und was weiß ich was, was man da alles gebraucht hat, früher um eine Zeitung zu machen. Das ist, denke ich, eine ganz gute Analogie. Und ich denke, ja, ist jetzt natürlich schon bitter für die Medienindustrie, aber die Medienindustrie macht das ja jetzt auch nicht zum ersten Mal mit so einem krassen Change. Also wenn du dir vorstellst, was damals vor der Digitalisierung gebraucht wurde für Druck und Sätzen und einzelne Buchstaben und was weiß ich was, ja, bis hin zu InDesign und so weiter und so fort, ja. Vorher musste man wahrscheinlich mit Linoleum irgendwelche Dinger ausschnitzen, um da irgendein Bild zu drucken oder so. Ich denke, das ist irgendwie ein natürlicher Flow. Und was schon wieder die Arbeitsplätze betrifft, da müssen, glaube ich, ganz andere Mechanismen greifen. Das sind dann irgendwie so Sozialmechanismen, wo man dann halt ältere Arbeitnehmerinnen schützen muss und wo dann einfach andere Dinge greifen müssen, als jetzt rein diese technologische Ebene zu betrachten. Um nochmal auf die KI-Skills an sich zurückzukommen, was muss man denn jetzt genau können?
Aus meiner Sicht sollte man 5 bis 10 KI-Tools beherrschen. Das heißt, da sollte man sich erstmal breit aufstellen und sich dann in ein paar von denen spezialisieren. Also 5 bis 10 so ganz gut können und vielleicht 3 bis 4 sehr gut können. Also halt dieser T-Ansatz, dass du halt sagst, okay, ich habe eine gewisse Breite, aber auch eine gewisse Tiefe, was eben diese Skills angeht. Das hängt natürlich total davon ab, in welchem Bereich du arbeitest. Aber prinzipiell unterscheide ich ja die KI-Tools erstmal in Produktivitätstools und Kreativitätstools. Produktivität ist das, was der normale Office-Worker so macht. Also Texte schreiben, Datenanalyse, Präsentationen. Und Kreativität sind dann eben für mich Bilder, Video, Audio oder vielleicht auch kreative Marketinggeschichten. Und aus meiner Sicht ist es halt super hilfreich, wenn du sagst, okay, ich lerne erstmal diese ganze Bandbreite. Das heißt, auch wenn du von dir selber sagst, hey, ich bin eigentlich eher Analystin, bin eigentlich eher so der Zahlenmensch, dann glaube ich, kannst du super davon profitieren, jetzt eben auch zu lernen, wie kann ich jetzt eigentlich Bilder und Videos erstellen. Und auch wenn du sagst, hey, ich bin eigentlich der Kreative, habe mit Zahlen überhaupt nichts am Hut, ist doch jetzt total prima, dass du jetzt mit Prompts eben Excel-Tabellen analysieren kannst, ohne jetzt im Detail wissen zu müssen, wie so eine Pivot-Tabelle oder wie so ein S-Verweis funktioniert. Das heißt, ich glaube, da kann man total davon profitieren, wenn man sich erstmal breit aufstellt und dann in die Tiefe geht und sagt, ich bin Spezialistin für Datenanalyse mit ChatGPT oder ich bin Experte für Bildgenerierung mit Adobe Photoshop oder mit Midjourney.
Aber läuft das nicht alles auf diesen einzelnen Skill Prompt Engineering hinaus?
Genau, Prompt Engineering ist ja viel in der Presse, weil das halt A, so ein neuer Beruf ist und B, es ja auch immer diese Headlines gab von wegen Mega-Gehälter irgendwie, weiß nicht, Hunderttausende von Dollar. Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, was so ein Prompt Engineer eigentlich ist. Ein Prompt Engineer bringt im Prinzip zwei Kompetenzen mit. Das eine ist eine Fachexpertise und dann eben die KI-Tools und die KI-Skills. Das heißt, Fachexpertise bedeutet, ich kenne mich aus mit Medizin und dann eben KI-Tools. Ich weiß, mit welchen KI-Tools man am besten medizinische Inhalte irgendwie promptet. Ob das jetzt irgendwie ist, ein Gutachten zu machen, ein Befund, vielleicht auch, weiß nicht, Röntgenbilder mit KI zu analysieren. Und da ist ja die Domain-Expertise schon ziemlich wichtig. Ja? Also ich kenne mich ja ziemlich gut aus mit KI-Tools. Ich glaube nicht, dass irgendjemand einen von mir mit ChatGPT geschriebenen medizinischen Befund haben möchte. Ja? Oder auch wenn ich super gut darin bin, Daten zu analysieren, kann ich jetzt natürlich keine Patientendaten analysieren. Auch wenn ich gut Bildanalyse machen kann mit KI-Tools, kann ich ganz bestimmt jetzt kein Röntgenbild analysieren. Ja? Das heißt, obwohl ich KI-Tools gut beherrsche, bin ich wahrscheinlich ein lausiger Prompt-Engineer im Bereich Medizin oder Jura. Jemand, der hingegen schon diese Fachexpertise hat und da ja auch jahrelang rein investiert hat im Studium, im Berufsleben und so weiter und jetzt dann eben noch diese KI-Skills on top daneben bekommt, diese Person, die kann sich natürlich jetzt eben total hebeln. Und ich glaube, da ist jetzt eben auch das große Potenzial für alle von uns, die ja alle schon eine gewisse Fachexpertise haben, zu sagen, hey, das, was ich eh schon kann und wo ich auch einen riesen Vorteil habe gegenüber anderen, das kann ich jetzt nochmal hebeln durch eben KI. Und deshalb, glaube ich, muss man jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Angst haben, dass man sagt, okay, ich werde jetzt irgendwie morgen schon durch KI ersetzt, weil diese gewisse Fachexpertise ja immer noch total wichtig ist, um diese Tools überhaupt richtig bedienen zu können.
Ja, absolut. Also ich glaube, das Problem ist noch nicht mal das Prompt Engineering, also den richtigen Prompt zu setzen, weil selbst da kannst du ja ChatGPT als Hilfe nehmen und sagen, ich brauche jetzt einen Prompt, als wäre ich ein Herzchirurg. Ja, und es gibt ja auch schon KI-Tools, die dir den richtigen Prompt rausspucken, also die dir beim Prompten helfen, indem du einfach nur so einen Larifari-Prompt reingibst und sagst, schmeiß mir mal einen richtigen Prompt raus für ja, ein Bild. Und dann kannst du ohne diese ganze Expertise, die ein Fotograf hat, dann ein ganz okay Bild machen, ja. Ich glaube, die Expertise brauchst du, um dann das Ergebnis zu checken. Also, das heißt, um doppelt zu prüfen, ist das, was da jetzt rausgekommen ist von dem KI-Tool, überhaupt legitim. Weil ich merke das ja als gelernte Journalistin, ganz gut, ob jetzt der Text, der rauskommt, ungefähr dem entspricht, was ich mir jetzt vorgestellt habe. Also das heißt, ich kann das relativ gut prompten, klar, aber ich kann halt auch beurteilen, ist das jetzt das, was rauskommen soll? Das kann ich natürlich nicht beurteilen, jetzt in irgendeinem medizinischen Bereich, wo ja ziemlich viel Humbug auch im Netz herumschwirrt und man ja überhaupt nicht weiß, wo hat das System jetzt gelernt. Ganz bestimmt nicht auf der Uni, sondern das System hat ja gelernt aus allen möglichen Scharlatan-Seiten, die im Netz herumschwirren möglicherweise oder von irgendwelchen Reddit-Usern, irgendwas, was da geschrieben wurde. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Ich glaube, die KI-Tools, die sind sozusagen das, was deine Instrumente sind, wenn du der Experte in irgendwas bist. Das heißt, sie hebeln, wie du so schön gesagt hast, aber der Mensch, der das dann liest, der muss das dann beurteilen können. Der ist sozusagen der Vorgesetzte von diesem KI-Tool.
Genau, du brauchst halt diese Expertise einmal einerseits, um halt die Richtigkeit beurteilen zu können, aber auch tatsächlich, um es richtig prompten zu können, ja, weil jeder hat ja schon mal mehr oder weniger ChatGPT benutzt. Aber zwischen Leuten, die es halt mal ein bisschen benutzt haben und Leuten, die es halt wirklich können, ist halt ein Faktor, weiß nicht, 10 oder 100 oder sowas. Ne? Das heißt, es gibt halt Leute, die sind 100-mal so gut in ChatGPT wie halt irgendwelche Anfänger. Und selbst die Leute, die sozusagen das technisch gut können und jede Funktion kennen, die kennen sich natürlich oftmals mit diesem Kontext nicht gut aus. Ne? Das heißt, wenn ich Sachen zum ersten Mal jetzt mache, ja, also ich muss jetzt auch nicht jeden Tag jetzt irgendwelche Jahresabschlüsse analysieren, ja, obwohl ich recht gut darin bin, jetzt Dokumente zusammenzufassen mit ChatGPT und zu analysieren, kenne ich den Kontext von diesen Jahresabschlüssen gar nicht gut genug, obwohl ich ja sogar einen wirtschaftlichen Hintergrund habe. Ich weiß gar nicht so genau, worauf man da jetzt gucken muss. Mhm. Aber jemand, der halt vorher auch schon ohne KI halt immer diese Jahresabschlüsse analysiert hat, der weiß natürlich genau, worauf es ankommt.
Und der wird jetzt einfach schneller und effizienter.
Der wird schneller und effizienter. Bedeutet aber auch, dass jetzt zwei Leute in einem Büro sitzen, die bislang eigentlich einen und denselben Job gemacht haben, die gleich intelligent sind, gleich ausgebildet, gleich viel verdienen. Die eine Person, die sagt, oh, KI, voll cool, das lerne ich jetzt. Die andere sagt, nee, will ich überhaupt nicht. Natürlich wird die eine Person 5 bis 10 Mal schneller sein. Ja? Und dann ist ja für mich ganz oft die Frage, okay, ist es dann fair, dass jetzt beide gleich viel verdienen? Beziehungsweise, wenn dann die Frage ansteht, okay, können wir jetzt noch einen von beiden behalten? Ja, ist ja klar, wen du jetzt behältst. Ja? Und ich bin überhaupt kein Freund immer von diesen ganzen Schreckensszenarien und KI stiehlt uns die Jobs und so weiter. Da bin ich ja eher positiv. Aber es ist halt eine ganz klare Realität, dass sich halt alle Jobs total verändern werden. Und wenn sich halt die Menschen nicht mitverändern, halt nicht sich upskillen, nicht dazulernen, dann geht es vielleicht 1, 2, 3 Jahre gut, bis alle mal geblickt haben, was damit alle möglich ist. Aber wenn dann irgendwann einfach klar ist, okay, manche Sachen, die funktionieren jetzt einfach anders, dann wird es dann natürlich schwierig.
Also ich lächle da auch immer so bei diesem Thema, weil ich das gar nicht so schlimm finde, ja auch zu sagen, hey, es wird sich verändern, man muss sich anpassen, weil ich Menschen im Allgemeinen für sehr anpassungsfähig halte. Also ich denke, es ist ganz normal, dass man jetzt einfach das dann auch lernt. Ich sehe das ja an unserer Elterngeneration, die ja dem alten Telefon jetzt auch nicht hinterher heult, sondern jetzt auch Smartphones benutzt und jetzt auch nicht sagt, ja, ich habe jetzt schon 3 Generationen an Handys, Tastenhandys und Aufklapphandys und so weiter und irgendwie an ihren alten Handys festhalten. Nein, die nehmen jetzt einfach Smartphones, als hätten sie nie was anderes gehabt. Ja, es ist ja auch ganz normal, dass, sagen wir, Sekretärinnen einfach jetzt E-Mails schreiben und nicht an ihren Faxgeräten festhalten, weil sie das schon immer gemacht haben. Und ich denke, das wird gar nicht so schwer sein, wie man jetzt denkt, diese KI-Tools zu lernen. Da war wahrscheinlich die Umstellung auf die letzten Digitalisierungstools deutlich schwieriger, weil nach wie vor befinden wir uns ja im digitalen Bereich. Digitalisiert sind eigentlich alle soweit, ja. Und die KI-Tools sind ja viel einfacher zu bedienen, als jetzt noch irgendwie HTML zu lernen damals. Selbst diese What you see is what you get-Geschichten, die waren ja immer noch mit viel Pixel herumschieben und was weiß ich was verbunden. Und wenn du jetzt einem Tool einfach sagen kannst, nee, stell mir das Ding frei oder radier mal das und das weg, dann musst du ja noch nicht mal irgendwas Neues lernen, sondern du musst es nur wissen, was du machen willst. Von daher sehe ich das relativ optimistisch.
Ich stimme dir da nur teilweise zu. Also auf der einen Seite, ja, diese Tools sind super intuitiv, viel einfacher zu bedienen als jetzt andere Benutzeroberflächen. Auf der anderen Seite, weil du ja schon die Elterngeneration erwähnt hast, ja, also wenn wir jetzt unseren Eltern dabei zuschauen, wie die halt irgendwas auf dem Handy machen, ja, da denken wir manchmal auch schon so, hey, also, ne, da kriegen wir ja so die Krise, ne, wenn alles so langsam geht, ja, oder wenn die halt irgendwie so tippen, so, ne, und wir halt irgendwie viel schneller tippen können oder sowas, ja. Genauso geht es vielleicht irgendwie auch so Gen Z-Kids, wenn die uns vielleicht sehen und sagen, hey, Moment mal, ich habe doch keinen Plan, wie man hier richtig TikTok bedient oder sowas, ne, oder wie man so ein Video richtig macht, ne. Die sagen dann auch zu uns schon so Boomer irgendwie, ja.
Also ich benutze zum Beispiel keinen einzigen iPhone-Hack. Wenn ich mir immer die ganzen iPhone-Hacks anschaue, die ich da auf TikTok sehe, so, hm, ja, also ich benutze davon keinen einzigen.
Genau, und mit KI wird es dann eben Realität sein, dass eben halt die, die es halt nicht benutzen, halt auch die Boomer sind. Also egal, wie alt sie halt sind, ja. Dass sie dann denken, jeder denkt, Moment mal, was machen da eigentlich den ganzen Tag irgendwo, ja. Das geht auch mit KI viel einfacher, ja. Und dann wird es natürlich Leute geben, die da halt super offen sind und es dann auch lernen wollen und andere, die halt da sagen, nee, kann ich nicht, will ich nicht.
Ja, aber ich glaube, das ist eben der Punkt, wo ich sage, gut, also diese Leute, ist ja klar, dass die nicht überleben werden, das liegt aber nicht an KI. Also das liegt an den Leuten, die halt nicht flexibel sind, die dann zum Beispiel sich auch weigern, Teams zu benutzen oder so. Ja, das geht halt einfach nicht. Du kannst dich auch nicht weigern, Office zu benutzen zum Beispiel, weil du sagst, ja, damals habe ich aber noch meine Briefe für den Chef getippt und in einen Umschlag getan und irgendwo hingeschickt. Das geht halt einfach nicht. Aber ich denke, so Leute gab es schon immer und die haben schon mehrere Change-Wellen nicht überlebt. Und ja, jetzt gibt es vielleicht Leute, die sich weigern, KI-Tools zu benutzen, die werden diese Change-Welle auch nicht überleben. Ob jetzt jemand total versiert ist oder damit aufgewachsen ist, das ist wieder eine andere Frage. Natürlich sind die Digital Natives etwas anderes als unsere Elterngeneration, aber da greift dann wieder sozusagen ein anderer Schutz. Das ist dann vielleicht das Gegenteil von Welpenschutz. Das ist dann vielleicht so dieser Schutz der älteren Generation, wo man sagt, ja, die machen mit, aber die sind natürlich jetzt nicht so schnell. Dafür haben die Erfahrung, dafür haben die Expertise, dafür haben die vielleicht Leadership-Qualitäten, dafür lösen die dann vielleicht die Konflikte, dafür stellen die vielleicht die Teams auf und sind dann nicht so schnell darin, die KI-Tools zu benutzen und den hundertfachen Output rauszuwerfen. Das will ich vielleicht auch gar nicht. Ja, ich will vielleicht ein Team führen von lauter KI-Natives, die da ja meine ganze Datenanalyse und so weiter machen, bin ich nicht traurig, dass ich das jetzt vielleicht nicht in der Geschwindigkeit machen kann. Ich will nur wissen, was die können und was ich denen sag. Ich will denen sagen, was für ein Ergebnis ich haben will und gut ist. Ja, dafür bin ich halt dann Leader Position. Ja, also ist ja auch gut.
Aber da müssen halt alle Boomer zusehen, dass sie halt noch rechtzeitig in der Leadership-Rolle kommen.
Ja, also ja, klar, aber ich meine, müssen sich halt alle coachen lassen, macht ChatGPT übrigens auch. Und ich habe schon einige gute Coaching-Sessions mit ChatGPT gemacht übrigens.
Ich muss sagen, ich habe für dieses Thema eine gewisse Empathie dafür, dass Leute das nicht gut können. Ja, also auf der einen Seite bin ich immer dafür, dass alle das können natürlich.
Ja. Vor allen Dingen, weil du ja Upskilling machst. Also du hast ja bis jetzt auch nur gute Erfahrungen damit gemacht, oder?
Genau, also ich bin natürlich sozusagen, ich bin natürlich dafür, dass die Leute das machen und die haben alle einen riesen Nutzen davon. Ich habe eine gewisse Empathie dafür, wenn Leute es einfach nicht können, es nicht schaffen im Alltag. Ja, weil wenn man sich in dieser Tech- und LinkedIn-Bubble bewegt, hat man ja den Eindruck, dass jeder irgendwie KI-Tool-Power-User ist. Ist aber überhaupt nicht so. Also ich kenne ganz viele Leute, relativ jung, super ausgebildet, ja. Elite-Uni, Doktortitel, was weiß ich was, ne? Die haben keinen blassen Schimmer von KI, aber so überhaupt nicht. Die haben in ihrem Leben noch keine 10 Minuten in ChatGPT verbracht. Also ist einfach so, ja. Total krass, ja. Mhm. Leute, die an sich auch irgendwie affin sind dafür, ja. Weil, keine Ahnung, sie haben irgendwie den Zugang dazu nicht gefunden. Sie haben keine Zeit dafür. Im Alltag haben sie 100 andere Sachen zu erledigen, ja.
Sie brauchen es vielleicht auch einfach nicht. Also es ist vielleicht auch einfach nicht lebenswichtig. Ja, es ist vielleicht auch nicht lebenswichtig, mega, super, hyper effizient zu sein in allem, sondern vielleicht machen sie halt auch irgendwas, wo sie einfach happy sind in dem Tempo, in dem sie es machen, genügend Geld dafür bekommen und auch einfach ja in einer ineffizienten Slowdown-Bewegung leben. Das könnte ich mir vielleicht auch vorstellen.
Also wenn sie das so bewusst so für sich entscheiden können, ja, ist ja eine Sache. Aber ich glaube, für viele wird es da so ein bisschen, naja, ein böses Erwachen, naja. Weiß gar nicht, ob es böses Erwachen. Aber was ich damit nur sagen will, also die Leute beherrschen diese Tools viel, viel schlechter, als man denkt. Und es ist halt echt noch gar nicht so weit verbreitet. Das heißt, das sind jetzt nur so Zahlen, jetzt so hypothetisch, ja. Aber da gibt es irgendwelche Studien, ja, die irgendwie sagen, weiß ich, nur 15% der Leute benutzen überhaupt KI-Tools auf der Arbeit, ja. 15% halte ich noch für extrem hochgegriffen, ja. Also so richtig aktiv würde ich schätzen, vielleicht so 5-10%. Und davon das wirklich kompetent bedienen zu können, vielleicht davon nochmal irgendwie 10% oder so, ja, vielleicht 1% oder so, ja. Was ja auch nicht schlimm ist, ja, weil wir ja noch am Anfang sind. Aber wenn wir halt wirklich glauben, dass KI-Tools, KI-Skills, das neue Lesen und Schreiben sind, dann ist halt irgendwann ziemlich binär, ja. Dann, also es ist halt irgendwie doof, wenn du halt nur ein bisschen lesen und schreiben kannst. Das ist halt irgendwie doof im Job irgendwie, ja. Kannst ja nicht sagen, ja, ich kann irgendwie nur, also ganz langsam lesen oder ich kenne irgendwie nur 5 Buchstaben vom Alphabet oder so.
Ja, gut, aber wenn du es so siehst, also ich meine, dann ist ja im Prinzip alles wie immer. Also es gibt halt ein paar Leute, die lesen unglaublich schnell, ja, das sind halt so Speedleser. Und dann gibt es halt 99% der Leute, die lesen einfach ganz normal. Mit denen musst du halt arbeiten. Oder ich musste jetzt auch gerade so lachen, weil du meintest so, ja, also es gibt nur 1% der Leute, die dann wirklich super gut ChatGPT und so weiter benutzen können. Da kam mir in den Kopf, ja, ich kenne Leute, die sind so richtige Excel-Cracks. Ja, die machen dann halt irgendwie, was weiß ich, was für Formeln rein und haben eine Aufgabe in einem Bruchteil der Sekunde erledigt, wie ich, also ich benutze kein Excel, aber wenn ich Excel benutze, dann mache ich das wie so als Tabelle und dann trage ich da einzelne Dinge ein und dann rechne ich die womöglich auch noch hier nebendran auf einem Taschenrechner aus und trage da meine Werte ein, einfach nur, weil ich eine Tabelle brauche. So, und wenn ich mir dann anschaue, was so richtige Excel-Cracks damit machen, dann schlackern mir echt die Ohren. Hm. Ja? Und ich kenne aber ganz viele Leute, die arbeiten mit Excel, so ähnlich wie ich, obwohl das deren Job ist. Und die benutzen nicht mal alle Funktionen von Excel.
Hm. Ja.
Das liegt halt einfach darum, diese Funktionalität, und wird nicht benutzt. Und so ähnlich stelle ich mir das gerade bei KI-Tools auch vor.
Ja.
Es ist da, ja, jeder könnte es benutzen, aber nur 1% der Leute benutzen das richtig krass und die sparen sich einen Haufen Zeit ein, gucken halt, was sie mit ihrer gewonnenen Zeit machen. Aber als Arbeitgeber musst du halt trotzdem mit diesen 99% arbeiten, die das halt nicht so effizient nutzen, obwohl es da ist.
Finde ich einen guten Punkt, weil es ja sozusagen diese Sicht vielleicht so ein bisschen, ja, sagen wir mal, entspannen würde, ja? Weil sonst ist ja immer so ein bisschen so darwinistisch irgendwie, ja? So, ah, Survival of the Fittest, ja? Und wer es nicht kann, der wird es irgendwie schwierig haben, woran ich irgendwie auch schon glaube. Aber es ist natürlich richtig, dass es ja auch heute schon ganz viele Tools gibt, auch ohne KI, die die meisten ja überhaupt nicht nutzen.
Word zum Beispiel, ja? Also da gibt es ja auch voll viele Funktionen, suchen und ersetzen und was weiß ich. Und viele Redakteure gehen wirklich manuell durch und haben das als reines digitales Schreibmaschinentool. Also, ich bin selber Redakteurin gewesen und ich habe Word tatsächlich nur als digitales Papier benutzt. Ich benutze keine einzige Funktion von Word. Also, wenn ich da rumformatiere, macht Word irgendwie gefühlt, was es will. Ja, und das sind ja zum Beispiel auch solche Beispiele.
Weil das uns auf einen spannenden Punkt führt. Es gibt ja auch ohne KI ja diesen Begriff des 100x-Engineers. Also vor allem in der englischen Sprache. Und mit 100x-Engineer oder Programmierer ist eigentlich jemand gemeint, der halt 100-mal so schnell programmieren kann. Oder 100-mal so gut programmieren kann wie jemand anderes, ne? Was du vielleicht schon meintest, ne? Dass es halt manche gibt, die halt Excel irgendwie so bedienen und andere, die so voll die Cracks sind, ja? Dann ist ja die Frage für mich, sollte so ein 100x-Engineer nicht auch 100-mal so viel verdienen? Ich weiß ja, dass du ja eher tendenziell auf der Seite der, sagen wir mal, der sozialen Gerechtigkeit wirst, ja? Aber wenn jemand irgendwie 100-mal so schnell ist und 100-mal so viel produzieren kann, sollte er dann 100-mal so viel
absolut
verdienen?
Also wahrscheinlich würde so jemand am besten damit fahren, sich selbstständig zu machen und nach Stückzahl bezahlt werden. Weil also für dasselbe lausige Gehalt das 100-fache zu liefern, finde ich jetzt auch nicht gerecht. Also weil du gerade soziale Gerechtigkeit, das ist ja einfach nicht gerecht. Ja, wenn du jemanden genauso bezahlst wie jemanden, der nur 1% von dem abliefert. Mhm. Also es sollte schon irgendwie belohnt werden. Ja, ich denke, gerecht ist es, wenn man Leute nicht aussortiert. Mhm. Ja, und wirklich versucht, weiterzubilden, weiterzuentwickeln, die Potenziale zu sehen, nicht nur auf eine Fähigkeit irgendwie zu reduzieren, aber also Overachiever, die sollten auf jeden Fall dafür belohnt werden.
Ein Thema, das, glaube ich, sehr wichtig ist in diesem ganzen Kontext mit KI und Arbeit, ist, dass es halt auch ein bisschen sozial zugeht, ja? Denn klar leben wir im Kapitalismus und höher, schneller, weiter, effizienter und so weiter, aber ich meine, wir werden ja irgendwie auch alt, ja? Und wir sind irgendwann auch alle voll washed up.
Ja? Wir sind auch keine Natives mit
ja, also
KI,
irgendwann sind wir irgendwie auch so washed up irgendwie und haben vielleicht, sind dann vielleicht nicht mehr so schnell in der Birne und sind vielleicht auch gar nicht mehr so lernbewusst, ja. Also vielleicht, ne? Also irgendwann wird dieser Zeitpunkt irgendwie eintreten, ja. Da hätten wir auch keinen Bock drauf, wenn dann irgendwelche 30-jährigen Manager oder 25-jährigen Manager sagen, ah, hier, Tier und Tumaldi, ne? Weg mit denen.
Genau, direkt von der Uni kommend und hey, ihr könnt gar nichts so ungefähr.
KI kann das schneller. Also auch wenn sie sogar recht haben irgendwie, ja. Das heißt, da muss ja eine gewisse Flexibilität auch sein oder eine gewisse Möglichkeit, dass Unternehmen halt irgendwie sagen können, okay, wir haben halt ein Spektrum an Mitarbeitern, die meinetwegen auch unterschiedliche Fähigkeiten haben. Und vielleicht ist es auch so, dass manche von denen halt viel effizienter sind und trotzdem sind wir dann vielleicht nicht so krass drauf und schmeißen jetzt halt alle raus, die halt nicht genauso effizient sind, ja, auch wenn es halt rational wäre, wenn man irgendwie rein nach Profitmaximierung geht.
Genau, und das meinte ich vorhin auch mit Unternehmenszielen, Unternehmenswerten, wir hatten es ja auch schon mal von Werten, ja. Welche Werte vertritt man denn und welche Werte lebt man? Ist Effizienz und Gewinnmaximierung, ist das denn wirklich der Wert, nach dem sich alles richtet? Das ist vielleicht bei Unternehmen so, die vielleicht, keine Ahnung, das kannst du mir besser sagen, aktionärsgetrieben sind oder so. Ich habe da nicht so viel Ahnung davon, wonach sich Unternehmensziele wirklich richten. Aber es soll ja auch Unternehmen geben, die wirklich auf nachhaltiges Existieren ausgerichtet sind, die darauf ausgerichtet sind, dass sie einfach als lebender Organismus ja einfach leben wollen. Und dazu gehören auch die Menschen, dazu gehört vielleicht auch Beteiligung von allen am Wachstum in einigermaßen fairen Ausmaß und ja ein vernünftiges Produkt auf den Markt bringen, vielleicht nicht auf der Wertschöpfungskette alle ausbeuten bis zum Schluss, ja, damit nur am Ende irgendwie Wert abgeschöpft werden kann. Ich meine, das soll es ja auch geben. Mhm. Und da denke ich, wären solche KI-Tools dann eine Bereicherung fürs Unternehmen, wo man dann vielleicht auch sagen kann, gut, vielleicht kann man ja Mitarbeitende, die älter werden, damit auch entlasten. Ja, vielleicht könnten die dann mit der Effizienz mithalten, während ihre ja, Schnelligkeit vielleicht nachlässt oder ihre Lernfähigkeit, dass man dann sagt, okay, man fängt eben diese Effizienzreduktion auf durch KI-Tools, bringt ihnen das bei und so kannst du diese alternden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen behalten bis zur Rente durch diese neuen Tools. Wäre ja auch zum Beispiel mal ein Ansatz, also ein humanistischer. Ja. Jetzt haben wir ja voll die spannende Diskussion geführt über, ja, wie wichtig sind KI-Tools? Ist es das neue Lesen und Schreiben? Gibt es noch Jobs ohne KI und so weiter? Was würdest du denn jetzt sagen als Fazit? Sind KI-Skills wichtiger oder ein Uni-Abschluss?
Also als jemand, der ja selbst promoviert hat und auch mal Professor war, müsste ich jetzt ja eigentlich die Lanze brechen für die Hochschulabschlüsse. Tatsächlich ist es aber so, dass Hochschulabschlüsse eigentlich nur ein Stück Papier sind. Also Skills waren schon immer wichtiger als Abschlüsse. Ich glaube, in der heutigen Welt mehr denn je. Und gerade weil das ganze Wissen sich ja auch so schnell verändert, ja, ist halt so ein Stück Papier, wo drauf steht, Diplomkaufmann von 1990 oder von 2005 hat nicht so wahnsinnig viel Wert, ja. Zumal du das ganze Wissen, diese Expertise, ja auch jetzt wirklich über ChatGPT und so weiter erziehen kannst, ja. Das heißt, ich glaube, wenn ich jetzt wirklich für bestimmte Tätigkeiten mir jetzt was aussuchen müsste, also jemanden, der einfach nur studiert hat mit einem Stück Papier, wo drauf steht, Diplomkaufmann, oder jemand, der halt super gut ist im Prompting mit Business-Kontext, dann glaube ich schon, dass halt die Person mit den KI-Skills halt deutlich produktiver ist. Und die Frage ist ja überhaupt bei der Bildung, wenn ich jetzt studiere und so einen Abschluss habe, ja, und mir jetzt so einen Kuchen vorstelle, an was hat mir das jetzt gebracht? Okay, ich habe jetzt einen Abschluss, ich habe wirklich was gelernt, ich habe dort super coole Leute getroffen, ich habe dort ein Netzwerk geknüpft und so weiter, ne? Also wie viel Prozent, also zu wie viel Prozent ist eigentlich welcher Anteil relevant? Und ich glaube, dieser Anteil, ich habe da wirklich was gelernt. Der wird halt immer geringer, weil, let's face it, ja, wir lernen da alle verdammt wenig.
Ja, also es kommt darauf an, was man gelernt hat. Also ich glaube, so dieses Faktenwissen, das wird immer unwichtiger, weil man das ja abrufen kann jetzt. Ja, also seit Google ist dieses Faktenwissen eigentlich immer unwichtiger geworden, seit Internet quasi. Ich glaube, was man lernt während des Studiums ist Durchhaltevermögen, Zielstrebigkeit, also halte ich es durch bis dahin. Pünktlichkeit, Selbststrukturierung, Selbstmanagement. Du musst halt irgendwie dahin gehen, du musst zu den Prüfungen erscheinen, du musst dein Lernpensum irgendwie einteilen, du musst dich irgendwie auf Prüfungen vorbereiten, bist du stressresilient und so weiter und so fort. Also ich glaube, das sind die wichtigeren persönlichen Skills, diese Soft Skills, über die wir schon gesprochen haben. Und man lernt natürlich diese Lernskills. Wie recherchiere ich? Wie stelle ich meine Informationen zusammen? Wie bewerte ich Informationen? Welchen Quellen kann ich trauen und so weiter? Das Fach ist wahrscheinlich ziemlich wurscht. Und die Frage ist jetzt auch eher, wie wichtig ist dieser Abschluss noch, um irgendwelche Türen zu öffnen, wenn man, wie du schon gesagt hast, vielleicht in Zukunft eher Wert legt auf die Arbeitsproben, die jemand abliefert.
Also die fachlichen Inhalte, die kann man sich ja wirklich alle über KI ziehen. Auch was du vorhin erwähnt hast, diese Resilienz, ja, also ja, das ist irgendwie cool zu sehen, dass jemand sein Studium durchgezogen hat, aber wenn ich jetzt einfach sehen würde, in der Zeit hat, oder in der vergleichbaren Zeit hat jemand ein kleines Online-Projekt aufgezogen oder einen erfolgreichen Podcast gelauncht oder einen YouTube-Channel oder sowas.
Das zeigt auch Durchhaltevermögen, Zielstrebigkeit und so weiter, ja, auf jeden Fall.
Wird mir halt viel mehr zeigen, ja, als jetzt irgendwie, also ich meine, du kannst ja so oder so an die Uni gehen, ja, du kannst ja auch einfach an die Uni gehen, die halt mal reinhocken, dann einmal halt im Semester so ein paar Kreuzchen irgendwie machen, ne?
Multiple Choice. Deine Scheine machen, ja, und fertig.
Das war's ja. Dann halt, ne? Also klar, wir müssen jetzt mal ausklammern, also Medizin und wahrscheinlich eine Handvoll anderer Studiengänge, die sollte man im Zweifelsfall irgendwie schon richtig studieren. Kann man sie nicht alles über TikTok beibringen. Aber ich glaube, es gibt sehr viele Fächer, die du tatsächlich ganz gut über TikTok und über ChatGPT und Ähnliches lernen kannst. Also ich glaube, das inhaltliche Wissen wird halt in den meisten Fächern, glaube ich, viel weniger relevant.
Wirft ein ganz neues Licht auf Jura, fällt mir gerade auf zum Beispiel.
Es wird auch spannend sein zu sehen, ne, was da durch KI ersetzt werden kann und was nicht. Was sozusagen diesen Signaling-Value angeht, also ob das jetzt toll ist, diesen Abschluss zu haben, hängt natürlich total von den Branchen ab und so. Aber die Frage ist ja, wie viele Hochschulen sind tatsächlich so bekannt und so renommiert, dass du jetzt wirklich sagst, okay, es macht jetzt einen Riesenunterschied. Ja? Also, und in Deutschland, da haben wir jetzt ja nicht irgendwie so Harvard oder Stanford oder sowas, wo du sagst, hey, das bedeutet irgendwie total viel, weil selbst da bedeutet es ja primär erstmal, dass du reich bist, ja, wenn du in Harvard warst, ja, und dann bist du wahrscheinlich auch noch schlau, aber muss erstmal reich sein, ja, wenn es halt $100,000 im Jahr kostet, ja. Also das hat auch so eine begrenzte Aussagekraft. Aber ich glaube, in Deutschland hast du jetzt nicht so wahnsinnig viele Unis oder Studienabschlüsse, wo du jetzt als Arbeitgeber sagen kannst, Mensch, weil die jetzt dieses Siegel von dieser Institution haben, müssen die irgendwie voll schlau sein, das hast du einfach nicht. Wenn du jetzt aber 3-4 Jahre in so ein Studium investierst, ein Studium zu haben, ist immer besser als kein Studium zu haben. Die Frage ist halt, hätte ich meine Zeit irgendwie anders investieren können oder muss ich nicht neben dem Studium noch ganz andere Sachen machen, weil es vielleicht nicht ausreichend ist, nur den Studienabschluss zu haben, sondern vielleicht muss ich ja beides mitbringen, Studienabschluss und eben relevante Skills. Und diese Skills, die werden halt einfach in Zukunft nochmal ganz andere sein, als eben in der Vergangenheit, als es eben noch keine KI gab.
Finde ich ganz spannend, diesen Punkt, weil da wird KI vielleicht auch die Lehre generell revolutionieren, weil viele Fächer vielleicht einfach nicht mehr notwendig sein werden. Und weil du gerade Medizin gesagt hast, das finde ich auch sehr wichtig, weil da ist mir zum Beispiel KI-Skills völlig egal. Ja, ich will einen empathischen Arzt, ich will einen Arzt, der mich anschaut und mich fragt, wie es mir geht, der mich nicht einfach nur abfertigt und seine Diagnose irgendwie dann aus ChatGPT holt, ja, der Patient sagt, er hat Kopfweh, das und das und das, was könnte das denn sein, sondern der sollte mich möglichst vielleicht auch noch untersuchen und meinen Puls spüren und keine Ahnung irgendwas. Also da werden dann vielleicht ganz andere Dinge wichtig werden, wo man sagt, okay, hier braucht man einen Abschluss, hier muss man auf die Universität gehen, an Menschen arbeiten, mit Menschen zu tun haben. Alle beratenden Tätigkeiten werden an der Uni mit echten Menschen durchgeführt zum Beispiel, ja. Und da muss man diese Ausbildung durchlaufen haben. Also das könnte noch sehr spannend werden.
Wobei, wenn ich gerade an Arztbesuche denke.
Das ist 2 Sekunden. Also ich glaube, da könnte eine KI-Diagnostik vielleicht sogar noch besser sein. Aber das liegt wiederum ja nicht am Arzt, sondern am System.
Ja, vielleicht auch an den Ärzten. Also.
Ja. Ja, aber die haben einfach zu wenig Zeit. Ja. Weißt du, ich glaube, niemand studiert Medizin ja, oder wird initial Arzt, um so zu arbeiten hinterher.
Wenn du privat versichert bist, steigt der Empathielevel sofort um 10 Stufen.
Ja. Beim selben Arzt.
Beim selben Arzt, ja. Der hat ganz viel Zeit, ganz viel Geduld, ganz viel Empathie.
Ganz viel Untersuchung.
Genau. So, das war unser Gespräch zu der Frage, wie wichtig sind eigentlich KI-Skills? Was bedeutet überhaupt KI-Skills? Wir haben über Themen gesprochen, wie zum Beispiel, was macht eigentlich so ein Prompt-Engineer? Welche Berufe, welche Tätigkeiten werden tendenziell durch KI ersetzt? Welche nicht? Wir haben darüber gesprochen, warum eben Soft-Skills in dieser harten, kalten KI-Welt immer wichtiger werden, weil wir es ja auch noch mit Menschen zu tun haben wollen. Und ich glaube, dass es total von der Branche abhängt, auch von dem Beruf, wie schnell KI da eben auch ein Riesenfaktor wird. Aber ich bleibe bei der Ausgangsthese, KI-Skills sind das neue Lesen und Schreiben. Jeder von euch kann sich dann selbst überlegen, wie schnell ihr Lesen und Schreiben lernen möchtet und wie gut ihr das beherrschen möchtet, oder wie schnell wir das beherrschen möchten. Aber ich denke, das ist wirklich ein grundlegender Skill. Und auf der einen Seite halte ich ja nichts davon, diese Bedrohungsszenarien aufzubauen und zu sagen, ah, wenn ihr es jetzt nicht lernt, dann seid ihr morgen alle auf der Straße und müsst unter der Brücke schlafen. Aber auf der anderen Seite, wenn wir es einfach vergleichen mit, kannst du das Internet bedienen? Kannst du Google bedienen? Kannst du Microsoft Office bedienen? Ich glaube, auf der einen Seite nimmt es der KI so ein bisschen diese Mystik, dass man nicht sagt, oh, KI, sondern okay, ist halt irgendwie Software, muss ich bedienen können. Das heißt, auf der einen Seite nimmt es die Angst und auf der anderen Seite sollte halt jedem klar werden, hey, wenn ich es halt nicht bedienen kann, bin ich halt genauso wie so ein Boomer, der halt kein Handy bedienen kann und dann wird es natürlich schwierig auf dem Jobmarkt.
Wobei ich super ohne Excel durchkomme. So ist es nicht.
In deinem Beruf.
In meinem Beruf, genau. Also, das heißt, es wird noch Überlebenschancen geben. Das wird sich vielleicht dann auch rausstellen, welche das sein werden.